Hare Krishna. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem eigentlich dritten Seminartag, wie ich festgestellt habe. Wir sind auf einer mystischen Erfahrungsreise hoffentlich. Das heißt, wir machen eine Fahrt zusammen. Wir haben uns bisher ein bisschen ausführlicher mit der Frage von spiritueller Autorität in unserem Leben auseinandergesetzt. Wir haben festgestellt, dass es einen reifen Umgang mit diesem Thema benötigt, um den vollen Nutzen daraus zu ziehen und nicht ein Fehlverhalten, das heißt eine Entmachtung oder eine blinde Rebellion zur Folge zu haben. Uns ging es dann im darauffolgenden Teil des Seminars ein bisschen um eine erkenntnispsychologische, spirituelle Betrachtung unserer gegenwärtigen Situation. Das Stichwort war die gespaltene Seele oder die zerrissene Person. Wir hatten einen Text dann untersucht von Vishwanath Chakravarti Thakur, wo eine Lösung gegeben wurde auf dieses Problem, nämlich man soll sich mit spirituellen, statt sich mit materiellen Objekten zu beschäftigen, beschäftigt man sich mit Sri Krishna und den spirituellen Dingen, seinem Dharma, seinen Eigenschaften, seinem Namen und wird so langsam den spirituellen Teil seiner Persönlichkeit stärken und zu spirituellen Erfahrungen also kommen. Dann ging es uns gestern um eine Beschreibung von spirituellen Gefühlen. Krishna wurde in den Upanishaden als Rasavaisaha, er der voll mit Rasa ist, beschrieben, was sofort mit impliziert, dass es dort Devotees gibt oder Persönlichkeiten, wo es mit denen es einen Austausch gibt von Wohlgeschmack, von Rasa. Und wir haben uns ein bisschen mit Krishna, dem Akila Rasamrita Murti, befasst. Das heißt, Krishna, der eine unzählige Anzahl von liebevollen Austauschen oder überhaupt mit Austauschmöglichkeiten mit Persönlichkeiten pflegen kann. Und wir hatten dazu ein durchaus sorgsam gewähltes Beispiel genommen, nämlich Krishnas Eintritt in zu seiner Vernichtung aufgebautes Kolosseum, die Kampfarena, die der dämonische König Kamsa errichtet hatte. Und wir hatten dann gehört, wie Krishna in diese Arena eintritt. Ich muss es mir einfach verkneifen. Ich will das sagen, aber ich verkneife mir das jetzt einfach freiwillig. Ich möchte euch heute ein bisschen am Anfang unserer Betrachtung mit einem zweiten Kunstwerk von Olli vertraut machen, was ich selber auch noch nicht gesehen habe. Ich werde also von gieriger Neugierde angetrieben. Habe ich diesmal. Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief von einem guten Freund, von dem ich einen kleinen Teil vorlesen möchte. Als ich abends nach Hause kam, ging ich zu meinen Büchern und zog ein Band von Platon heraus. Dabei fiel mein Blick auf die folgende von Platon seinen Schülern erzählte Geschichte. Es war einmal ein Volk von Menschen, die verbrachten ihr ganzes Leben in einer Höhle der Illusion. Nach vielen Generationen glaubten alle daran, dass ihre eigenen an die Höhlenwand geworfenen Schatten das Wesen der Wirklichkeit wären. Nur die Sagen des Volkes und seine religiösen Überlieferungen berichteten von einer anderen, helleren Möglichkeit. Fasziniert vom Spiel der Schatten, gewöhnten sie sich an ihre dunkle Wirklichkeit und blieben in ihr gefangen. Und doch gab es immer wieder Menschen, seltene Ausnahmen, die dem Schicksal dieser Gefangenen in der Höhle zu entrinnen wussten. Sie begannen zu zweifeln und wurden des Schattenspiels überdrüssig. Schatten konnten sie nicht mehr ausfüllen, ganz gleich, wie hoch sie sein mochten. Sehr hoher Schatten. Also Olli hatte wirklich, also aus dir machen wir noch was. Diese Menschen begaben sich auf die Suche nach dem Licht. Einige Glückliche fanden Lehrer, die sie vorbereiteten und aus dem Reich der Illusion emporführten. Also die machen den Weg sozusagen in die Wirklichkeit hinein, in diesem Höhlengleichnis. Und gehen dann auch wieder retour. Mit denen. Sie wurden also vorbereitet und gingen mit ihnen aus dem Reich der Illusion empor ans Licht. Wie findet ihr das Höhlengleichnis von Platon? Sehr gut. Meine Fragen haben es bei diesem Seminar so ein bisschen in sich. Denkt noch mal ein bisschen nach. Ist es genau da? Gibt es vielleicht da ein Problem? Ist es Grund? Tut es genau das beschreiben, was im Krishna-Bewusstsein geschieht? Nein? Ja? Wollen wir diese Frage noch mal parkieren oder willst du schon?
Ich finde das mit den Schatten nicht so treffend. Also das ist ja sehr indirekt.
Lasst uns diese Frage mal parkieren. Also müssen wir jetzt aber einen Parkplatz finden für Fragen irgendwann mal, weil ich habe schon so viele Fragen parkiert und sie einfach vergessen. Ich würde sagen, Nanda Yashoda Dulal, ich gebe dir diesen Zettel. Das war meine Vorgabe. Olli und ich besprechen uns, was die Darstellung da betrifft. Und ich bin, das bin ich hier. Sehr unperfekt. Und das ist der Meister. Michelangelo. Michelangeli. So muss man das sagen. Angeli. So, ich werde mich erinnern, dass ich irgendwas gefragt habe, dann zeigst du mir einfach das und dann du müsst dich Bescheid wissen. Ich möchte bei diesem Beispiel geht es darum, dass von einer anderen Wirklichkeit der Sonne Kenntnis übermittelt wird durch das gesprochene Wort. Der kommt ja hier rein, der zeigt ihn nicht die Sonne, sondern der spricht und der führt sie dann heraus. Das setzt voraus, dass die beiden die gleiche Sprache sprechen können, in gewisser Weise. Das heißt, dass es zumindest gelingt für diesen Menschen, seine Erkenntnisse dem Gefangenen zu vermitteln, sodass in der Begrifflichkeit des Gefangenen ein Bild entsteht. Ich möchte heute mit euch einen ganz wichtigen Teil der vedischen Erkenntnistheorie herannehmen. Ein Teil, den ich also sehr wichtig finde, jedenfalls. Ich habe einen von euch per E-Mail eingeladen, zu diesem Vortrag zu kommen. Und ich habe diese Einladung insbesondere ausgesprochen für diesen Teil des Seminars. Ich sage, dass die betreffende Person jetzt weiß, okay, jetzt muss ich aufpassen. Wir werden das nochmal besuchen, dieses Beispiel. Deswegen haben wir den Parkplatz. Wo ist er? Oh, ja, da. Kannst du den vielleicht bei dir so hinlegen? Dann sehe ich das nämlich. Ich möchte euch, gut, mit den 5 Ebenen der Erfahrung in Kontakt bringen. Ich werde jetzt hier unseren, den Ratschlag eines Freundes befolgen und mal ein bisschen was anmalen, also anschreiben. Es gibt zunächst einmal die Ebene, die man als Pratyaksha bezeichnet. Ich denke, die kennt ihr alle. Könnte jemand mal sagen, was das ist? Ja, ich höre. Direkte Erfahrung durch was? Durch die Sinne. Ja. Wer weiß, was Aksha heißt? Wie bitte? Augen. Augen, sagt Anandini. Gut, Eis. Mhm. Können wir da vielleicht ein Sanskrit-Mensch helfen? Unser Goranga. Prati?
Prati Aksha. Prati, ja, heißt so eine Richtung zurück.
Ja, das wird Bild zurück.
Dass ein Bild zurückkommt. Also hier kommt etwas so zu den Augen. Ja. Also eine Richtung wird damit angegeben, anscheinend, wenn ich das jetzt so von euch höre. Die sind es. Das sind die Augen. Ich kann es also nicht so schön machen wie. Und andere, nicht? Sind auch Nasen. Ja, da hört es schon auf. Ne? Ja. Dann kommt die zweite Ebene. Hier wird es genannt Paroksha. Paroksha. Das ist etwas, was man nicht durch die eigenen Sinne erfährt, sondern durch die Sinne eines anderen. Man bekommt also etwas vermittelt. Jemand hat etwas gesehen. Wie hier, links oben, und vermittelt das. Oder zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel geben, was ich gehört habe von einem indischen Philosophen. Jemand war im Kriege und hat den Krieg mit seinen Sinnen erfahren. Mein Vater zum Beispiel. Und mein Vater hat mir oft versucht, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, für also alle Wissensbegierde, Gebiete. Ich bin fast neugieriger, als mir lieb ist. Der hat mir dann erzählt, du musst einmal dabei sein, wenn eine Bombe explodiert und dir die Druckwellen auf den Solarplexus pressen, dann weißt du, was Krieg ist. Das habe ich dann gemacht in Ljubljana und habe das erfahren. Das ist eine Erfahrung. Aber die war mir zuerst nicht klar. Mein Vater hatte mir davon erzählt und mir gesagt, das musst du dir so vorstellen, als wenn jemand mit dem Kopf mit Geschwindigkeit in deinen Solarplexus reinrennt. Und dann kriegst du richtig Angst. Und dann weißt du, was Krieg ist. So war das in meiner Erfahrung. So habe ich durch seine Sinne, er hat da ja von erzählt, eine Erfahrung gemacht. Paroksha. Nicht durch meine eigenen Sinne, sondern durch die Sinne para einer anderen Person. Dann gibt es eine dritte Ebene. Und die wird jetzt sehr interessant für die Philosophen. Ich mache das bewusst so ein bisschen, versuche hier eine Sache reinzukriegen.
Kriegen. Das heißt Aparoksha. Aparoksha. Und zwar ist das die Ebene, wo eigentlich alle Erfahrung und alles Wissen stoppt. Da kommt das nicht mehr rein, da kommt man nicht mehr ran. Es ist so, das Brahman-Wissen, das Brahman-Nirvana, Gacchati, wovon Krishna in der Gita spricht, was letztendlich unbeschreibbar ist. Ich möchte trotzdem versuchen, es euch zu beschreiben, weil ich kühn bin. Stellt euch bitte den tiefen, traumlosen Schlaf vor. Im tiefen, traumlosen Schlaf hört eigentlich jegliche Erfahrung auf. Trotzdem ist es eine Erfahrung. Du hast eben das kurz versucht auszuprobieren, Krishna Karuna. Trotzdem ist es eine Erfahrung. Deswegen ist es so, dass wenn wir aus dem tiefen, traumlosen Schlaf wieder hervorkommen, wir sagen, ach, ich habe so gut geschlafen, Kinder. Und wir haben ein Gefühl des Glücks, das wir mitbringen aus dieser Situation. Das ist, finde ich, für mich das Wunder und das, die Notwendigkeit des Schlafes. Man kann noch so zerrüttet nachts in die Federn kommen und durcheinander gewirbelt sein. Wenn es einem gelingt, in diesen tiefen, traumlosen Schlaf hineinzukommen, und man kommt am Morgen draus hervor, dann ist man super dran. Durch Yoga versucht man das schnell zu erreichen, so in kurzer Zeit, 10 Minuten oder so, dass man nicht so lange rasten muss. Aber auch, um eine Erfahrung zu machen. Das ist ein... was war genau in diesem Zustand? Ist schwierig zu beschreiben. Tiefer, traumloser Schlaf. Wie nennt man das nochmal in Sanskrit? Sushupti, ne? Ja? Sushupti. Unsere Yoga-Expertin weiß es. Yoga Nidra sagt man dazu auch. Ne? I slept very happily. Ich möchte jetzt gerne etwas, eine Grafik hier anlegen. Philosophisch kommt man hier zu einem Punkt, wo eben keine Worte mehr hinreichen. Die westliche Philosophie ist bis zu diesem Punkt gekommen. Es gibt einen sehr bedeutenden Philosophen, von dem ich euch ganz kurz vorlesen möchte, von Meister Eckhart, der über Gott als Nicht-Gott sprach. Ihr werdet jetzt ein bisschen herausgefordert sein, weil jetzt kommt plötzlich die philosophische Sprache. Es ist ein bisschen schwierig, aber versucht bitte trotzdem mit mir dabei zu bleiben. Wir werden jetzt hören, wie ein westlicher Philosoph, das heißt ein mystischer Erfahrungsphilosoph, über diesen Nullzustand, will ich mal sagen, dieses Brahman, sprechen wir möchte. Es ist aus einem Schulbuch entnommen, also das ist jetzt nicht esoterische Deutung, sondern das kriegen Philosophiestudenten manchmal von manchen Professoren auf dem Weg. All unser Wesen liegt in nichts als in einem Zunichte werden. Nicht? Da siedelt er die letztendliche Wirklichkeit an. Das besagt freilich nicht, dass in solcher äußersten Negation der Welt und des Selbst, dass ich völlig zugrunde ginge. Im Gegenteil, eben im Abschied von Welt und Selbst wird erst dem Eigentlichen im Menschen, dem Innersten der Seele, dem Grunde der Seele die Möglichkeit gegeben, zum Vorschein zu kommen. Also es ist nicht genau eine Null oder gar nichts, schon ja leer, sondern da ist etwas. aber etwas Undefinierbares. In immer neuen Wendungen versucht deshalb Eckhart, dieses unfassbare Innerste des Menschen zu beschreiben. Er nennt es das Haupt der Seele, das Licht des Geistes, die Vernünftigkeit, das Bürglein in der Seele oder auch und vorzüglich das Fünklein der Seele. Doch alle diese Bezeichnungen vermögen das Gemeinte nicht voll zu treffen. Es ist, in Eckharts Worten, mehr ungenannt, als es Namen hätte und ist mehr unbekannt, als es bekannt wäre. Meister Eckhart hat einmal gesagt, in allen meinen Vorträgen spreche ich eigentlich nur von einem, nämlich der Abgeschiedenheit, womit er einen Zustand meinte, der nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Einen Zustand, wo man sich jeglicher Begrifflichkeit oder Begriffe machen entledigt. Die wesentliche Weise, Gott zu erkennen, besteht so paradoxerweise darin, jetzt Eckhart, dass wir Gottes ledig werden. Wenn du Gott liebst, wie er Gott ist, wie er Geist ist, wie er Person ist, wie er Bild ist, dann ist das falsch. Es muss alles weg. Du sollst ihn lieben, wie er ist. Ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild. Mehr noch, wie er ein lauteres, reines, klares Eines ist. Gesondert von aller Zweiheit und in diesem einen sollen wir ewiglich versinken, von nichts zu nichts. Damit ist die Abgeschiedenheit in ihre äußerste Möglichkeit gelangt, denn das Höchste und das Nächste, was der Mensch lassen kann, das ist, dass er Gott lasse wegen Gott. Meister Eckhart, also der drückt es wirklich aus, finde ich, in einer klassischen Terminologie, wie es fast ein Advaita-Vadin sagen würde. Wie würdest du das, oder Goranga, ist doch da, nicht? So ist es. Ja, Marion?
Mir fällt ein Zitat von Goethe an, der sowas ähnlich ausgedrückt hat. Und zwar, die hohe Kraft der Wissenschaft der ganzen Welt verborgen. Und wer nicht denkt, dem wird sie geschenkt, er hat sie ohne Sorge.
Schön, danke. Ja. Keine Angst, mir geht es jetzt nicht um die wie soll ich mich ausdrücken, um eine Auseinandersetzung mit Meister Eckhart und so weiter. Mir geht es darum, zu beschreiben, was für Erfahrungsebenen es in den Veden geht. Es ist nämlich jetzt sehr interessant. An diesem Punkt hört das Denken auf, die Begrifflichkeit auf, und ganz viele Philosophen, auch indische Philosophen, kommen hier zum Stoppen. Und hier geht es im Krishna-Bewusstsein los und im Rasa, in der Rasa-Theologie. Dem höchsten Punkt aus der Sicht der Materie, ihr könntet euch die Kurve, das auch andersrum, wir könnten das jetzt mal umstülpen, wenn ihr wolltet und so kreativ seid, dann hättet ihr das hier, wenn wir eine Reihenfolge haben. Ich habe es jetzt aber, actually, das mache ich beim nächsten Seminar besser. Man muss alles einmal verkehrt machen, dann macht man es vielleicht richtig. Also, dann geht es weiter. Wir kommen jetzt zu der vierten Bewusstseinsstufe. Die nennt man die Adokshaya-Stufe. Adokshaya-Stufe. Damit wird ausgedrückt, dass es höher ist als Aksha. Ada heißt auch, glaube ich, nach unten, oder? Ada, nach unten. Das, was wahrgenommen wird, wird nach unten gepusht. Das heißt, es geht hier um jegliches materielles Wissen kann hier nicht ran. Es ist etwas, was über allem materiellen Wissen ist, und das materielle
Wissen herunterstößt. Auf dieser Stufe gibt es nur allergrößte Verwunderung und Erstaunen. Erkennt ihr das Wort wieder? Chamatkar? Nein? Ja? Chamatkar, eines der drei besonderen Dinge von Rasa. Nicht? Erstaunen, man ist erstaunt. Über, das lesen möchte, im Brihat Bhagavatamrita, da sind die Bewohner da, die Vaikuntha-Welt, die Vaikuntha-Welt, die Welt ohne Ängste, Vaikuntha. Diese Wesen, um Krishna zu dienen, Mani Manjari, um Krishna zu dienen, nehmen die beliebig viele Formen an. Die wechseln ihre Form, je nachdem, was gut ist für den Service von Krishna. Stell dich das mal vor, das würde hier jemand machen. Sagen wir jetzt, würde ich plötzlich ein kleiner Affe werden. Ich bin ja schon ein großer Affe, aber und um irgendwas Besonderes zu machen, vielleicht kurz zu einem von euch zu springen und ihm am Ohr zu ziehen, weil er einschläft, nicht? Um Service zu machen als euer Vortragsgebender. Das können die in der Vaikuntha-Welt machen und es wird da beschrieben, wie die Seelen, die dorthin kommen, in dieser unglaublichen Pracht sind. Über der Vaikuntha-Welt oder der Adokshaya-Ebene gibt es noch eine fünfte Ebene, das ist die fünfte, die heißt Aprakrita. Das ist Goloka Vrindavan. Der Bereich, wo die Krishna-Lila stattfinden. Aprakrita sind Prakriti heißt die Natur und Aprakriti heißt nicht identisch mit Prakriti der materiellen Natur. Seltsamerweise gibt es aber in dieser Goloka-Welt gewisse Ähnlichkeiten mit den Dingen dieser Welt. Und hier wird es sehr, sehr, sehr tricky. In dem Begriff, wenn ich zum Beispiel sage, nicht fett, habe ich ja schon irgendwo im Geiste, ja, da ist Fett eine Speise vielleicht, und nicht fett ist also das Gegenteil davon, aber von Fett. Also in dieser Art der Wortwahl benutze ich ein Wort, nämlich Fett, um auf etwas anderes hinzuweisen und habe somit eine gewisse Beziehung zwischen den beiden Begrifflichkeiten, Fett und Nicht-Fett. Ich hätte keine Beziehung, wenn ich ganz anderen sagen würde, Fett, hier ist eine fette Speise und hier ist eine würzige Speise. Das hat nichts miteinander zu tun. Aber Fett und Nicht-Fett ist begrifflich miteinander linkiert, verbunden. Und hier ist genau der Stolperstein. Krishnas Spiele sehen aus für uns wie die Spiele dieser Welt. Und bestimmte Spiele von Krishna, wo Krishna Butter stiehlt, wo Krishna eigentlich Ehebruch begeht, ne? Wo Krishna auf die zentrierteste Weise, also nur sein Genuss im Auge hat, mit seinen Devotis verfährt, wo es sogar zu sexuellen Tätigkeiten kommt zwischen den Devotees, in dieser Tätigkeit kommt der große Fallstrick für die Transzendentalisten, dass nämlich, wenn die das hören, ihnen Bilder kommen von der Pradyaksha-Ebene und sie somit, wie soll ich mich ausdrücken, ein großes Problem für ihre Krishna-Erfahrung schaffen. Deswegen sagt seit Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sagen unsere Richtung der Gaudiyas, seid vorsichtig mit Krishna Katha, dass ihr nicht versucht, Pradyaksha auf die höchste Ebene zu importieren und somit einen großen Fehler machen.
Ich habe mich sehr gefreut über dieses Lied, was wir alle gesungen haben, mit großer Freude, dieses typische Brijbasi-Lied. Choti, 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 dieses. Und wir haben die Brijbasis wiegen sehen in unserem inneren Geist. Und es war sehr schön. Für die meisten Zuhörer, auch ungefähr 99% der Hare Krishna-Leute, entstehen Bilder vom süßen kleinen Choti Choti, der da so kommt. Aber das ist Krishna nicht. Aprakrita heißt diese Wahrnehmung. Und wenn wir jemals in sie reinkommen möchten, dann ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass es diese anderen Bewusstseinsstufen gibt. Nämlich das, was wir hier hören, hat wirklich, kommt hinter dem der Auflösung aller materiellen Begrifflichkeiten. Und das ist ja das ist das inhärente Problem meiner Meinung nach in dem Höhlengleichnis. Was diese Person sagen kann, die befreite Persönlichkeit sagen kann, wird von den Höhlenbewohnern nicht so verstanden werden können, weil die nicht die Begrifflichkeiten haben oder unter den gleichen Worten etwas anderes verstehen. Dies ist der Grund, warum in unserer Krishna-bewussten Krishna-Thematik oder in unserer Linie ein bisschen vorsichtig mit den höchsten Dingen umgegangen wird. Um also nicht wie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu pflegen sagte, Erde in die Transzendenz zu werfen. Nicht? Und das ist der Grund, das ist auch der Grund, den muss man verstehen. In gleicher Weise ist aber das Hören von Krishna Lila eine Medizin für die bedingte Seele. Wie soll man denn das jetzt verstehen? Ich möchte gerne zu diesem Punkt etwas sagen. Bhaktivinoda Thakur hat über diese Thematik einmal gesprochen. Er sagte, wo der Devoti sehr vorsichtig ist beim Lila Katha, ist, dass er nicht das Nitya-Lila des Herrn ausgiebig diskutiert unter Menschen, die nicht die nötigen Qualifikationen haben, die also hier noch nicht sind. Oder die noch nicht, sagen wir mal, Sattva Gun oder Vishuddha Sattva erreicht haben. Vishuddha Sattva, was auf einer hohen Stufe des Krishna-Bewusstseins da ist. Nitya Lila beschäftigt sich um die Routine-Acts des Herrn. Bei den Pujaris zum Beispiel ist Nitya Lila so das Zähneputzen, ins Badezimmer gehen und so weiter. So hat auch Gott sein Nitya Lila, seine Routineaktivitäten. Was der Devotee über Krishna, wo er sehr aufmerksam, was man in der Öffentlichkeit erzählen kann über Krishna, ist mehr das Naimitika Lila, sagt er, wo eine Spur von Aishwarya die bedingten Seelen davor hütet, Vergehen zu machen. Das zum Beispiel das Stück, was am Geburtstag dargebracht wurde, wo die Glocken plötzlich sagen, Krishna, Bhagavan, du sprichst in den Schriften darüber, dass man, wenn immer du isst, dass wir Glocken geläutet werden. Das ist ein bisschen, da kommt so ein Hauch von dieser Sache rein, die natürlich dem Chamatkar auch dient, nicht? Dem erstaunenswerten Moment. Oder wie ihr wisst, Bhaktivinoda Thakur sprach davon, dass der Devoti tatsächlich, der frei werden möchte von den Ankern an diese Welt oder die Anattas, ausgiebig hörte über Krishnas Lilas, wo er auch die Anattas tötet, die personifizierten Anattas, nicht? Die Shakatasura und so weiter. Da ist es so. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht als Prediger, kann ich mich daran erinnern, da kamen Devotis zu mir, völlig fassungslos, in Vrindavan, und hatten sehr viel gehört von Devotis, die ausgiebig und
ausschließlich über Krishnas Madhurya-Lieder sprachen und die sagten, wir haben alles Vertrauen verloren. Das sehe ich auch oft bei den westlichen Menschen, die ja hingehen, dass die wo gerne hören und sich unterhalten lassen, aber in ihrem Leben doch nicht einfache Sinnenkontrolle und einfache Dinge, die man von einem zivilisierten Menschen erwarten kann, erreichen kann. Ich sage diesen Leuten immer, lest über Krishna in der Bhagavad Gita, hört euch dieses Gottesbild zunächst einmal an, versteht das, das ist Standard, das muss man erstmal wissen. Und dann kann man, je nachdem wie die Anziehung geht und wie, wenn man reif ist, wie man sich auch durch Adhikari qualifiziert, weitergehen in die Bereiche, die dem Weg der Anziehung entsprechen. Mir geht es hier aber nicht so sehr darum, also mir geht das, diesen Punkt habe ich nur gemacht, um jetzt zu dem Hauptpunkt dieses Morgens aufzubrechen, den ich aber nach einer kleinen Pause von 10 Minuten machen werde. Ich würde gerne diesen Punkt erst machen, um dann Fragen zu machen. Wir sind nämlich noch gemeinsam auf einer Fahrt. Ich möchte sehr gerne euch eine Möglichkeit aufzeigen, wie ihr transzendentalen Rasa kosten könnt. Darum geht es mir. Ich muss euch erstmal auf etwas aufmerksam machen mit dieser Grafik, dass man eben nicht diese Ebene in diese und diese hinein mischt. Ich möchte euch aber dann sehr gerne zeigen, wie ihr die Essenz des Rasas in der spirituellen Welt mitkriegen könnt. Das hört sich jetzt noch wie ein Widerspruch an. Das ist bewusst so formuliert, damit ihr auch alle rechtzeitig kommt, um das wissen möchtet, wie der gelöst wird. Es ist um 12, ich würde sagen, wir gönnen uns 15 Minuten Radhasundari. Wie siehst du das? Ne? Ja. 5 nach 11 klingelt unsere Radhasundari. Hare Krishna.